NDR Info. Themen des Tages.
Ja, und wir beschäftigen uns in der kommenden halben Stunde zum Beispiel mit diesem. Nach einem Monat Pause, USA greifen Ziele im Iran an. Als Ziel werden Raketenwerfer genannt. Iran dementiert, startet aber Gegenangriffe. Wir klären gleich, was das für die diplomatischen Verhandlungen und die Lage in der Straße von Hormus bedeutet. Nach den tödlichen Schüssen auf einen Rave in der Schweiz am Wochenende hat es in der vergangenen Nacht eine Festnahme gegeben. Und die neuen Betriebsversammlungen an unterschiedlichen Standorten bei Volkswagen sind vorbei. Ein Fazit, wie gut sich die Belegschaft informiert fühlt über Zukunftsfragen im Autobauerkonzern, hören wir gleich aus Hannover. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Nach einer mehrwöchigen Pause haben die USA gestern wieder Ziele im Iran angegriffen. Und diese Angriffe richteten sich gegen Raketenwerfer auf der iranischen Insel Larak in der Straße von Hormus, so teilt es das zuständige US-Militärkommando mit. Nach Angaben des Militärs sollten diese Angriffe also verhindern, dass der Iran weitere Seeminen in der Straße von Hormus deponiert. Beziehungsweise es sollen Mitglieder der Revolutionsgarden dabei beobachtet worden sein, wie sie Raketen mit Seeminen in die Straße von Hormus abfeuern wollten. Im Gegenzug hat Iran mit Vergeltungsangriffen auf zwei Stützpunkte des US-Militärs in Jordanien reagiert. Diese Raketen wurden laut jordanischen Angaben jedoch abgefangen. Benjamin Weber ist Korrespondent für diese Region, mir jetzt zugeschaltet. Herr Weber, was ist denn in den vergangenen Stunden jetzt konkret passiert? Was wissen wir gesichert über diese neuen gegenseitigen Angriffe?
Also gesichert ist eigentlich nicht viel mehr bekannt als das, was Sie schon gesagt haben. Also die USA haben heute Nacht diese Angriffe auf die Insel Larak geflogen, zum ersten Mal seit Ende Juli. Dabei sind Menschen gestorben, das haben iranische Quellen bestätigt. Es handelt sich da offenbar um zwei Tote, Revolutionsgardisten offenbar sollen es sein und mehrere Verletzte. Ja, und die Angriffe des Iran auf die US-Stützpunkte in der Golfregion in Jordanien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sind danach dann groß angekündigt worden und dann auch gekommen. Da sollen dann Stellungen angegriffen worden sein von amerikanischen Hubschraubern, von amerikanischen Kampfjets. Ja, aus den Emiraten und auch aus Jordanien wurden da keine Schäden gemeldet. Da hieß es eigentlich nur, dass diese Raketen und Drohnen abgefangen worden sind.
Wir fragen uns natürlich, warum gerade jetzt und warum gerade diese Ziele auf Larak in der Straße von Hormus?
Ja, es steht ja diese Befürchtung oder diese Mutmaßung im Raum, die Revolutionsgarde könnte mit Raketen wieder versuchen, die Straße von Hormus erneut zu verminen. Das hat ja das CENTCOM, dieses Militärkommando, was für die Region zuständig ist, das amerikanische, heute gesagt. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim, die der Revolutionsgarde nahesteht, hat das zurückgewiesen. Die USA hätten nicht Minenleger angegriffen, heißt es da, sondern sie seien bei dem Versuch gescheitert, eine iranische Militärmaßnahme gegen nonkonforme Schiffe aufzuhalten. Also, dass man da versucht hat, ein Schiff anzugreifen, was durch die Straße von Hormus gefahren ist. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht so richtig klar. Ich denke aber, diese Sache mit den Seeminen ist schon relativ naheliegend.
Mhm. Weil die ja auch das große Problem sind, deswegen kann man ja die Straße von Hormus auch nicht einfach von einem auf den anderen Tag wieder freigeben. Wir haben ja viel darüber berichtet. Wenn wir jetzt aber nochmal drauf schauen, dass nach mehrwöchigen Unterbrechungen jetzt wieder Kampfhandlungen aufgenommen worden sind zwischen den USA und Iran, heißt das dann auch, die Deeskalation ist jetzt vorbei?
Also wenn man sich das anhört, was beide Seiten jetzt so veröffentlicht haben, dann würde ich sagen, scheinen das jetzt erstmal begrenzte Angriffe und Gegenangriffe gewesen zu sein. Iran hat das Ganze als Aggression der USA bezeichnet und auch als Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen. Das US-Militär weist das zurück und sagt, das war eine begrenzte, präzise Aktion, die defensiv gewesen ist, eben wegen dieser Seeminen. Ich denke, die Deeskalation ist jetzt trotzdem nicht vorbei. Und auch im August, als keine militärischen Kampfhandlungen stattgefunden haben, kann man eigentlich nicht davon sprechen, dass es komplett deeskalativ gewesen ist. Denn die USA haben ja doch den wirtschaftlichen Druck sehr erhöht. Und für den Iran gibt es eben jetzt ein großes Problem. Nämlich, iranische Schiffe können diese Meerengen nicht passieren zurzeit. Andere aber doch. Und das ist mit Hilfe der USA jetzt dann auch passiert, dass ungefähr zwei Drittel des Verkehrs von vor dem Krieg da jetzt zuletzt zumindest punktuell wieder durchgefahren sind auf einer Route, die direkt an der omanischen Küste entlang führt. Und das ist für den Iran ein großes Problem, weil sie nämlich jetzt so langsam erstens ihre Einnahmequelle verlieren. Öl nach China ist ja eine große Einnahmequelle für den Iran gewesen. Ja, und das Zweite ist eben, dass sie jetzt auch ihren großen Trumpf verlieren. Nämlich sie haben ja quasi mit der Kontrolle der Straße von Hormuz die USA vor sich hergetrieben. Und deswegen finde ich das auch sehr naheliegend, dass man da aus Teheran jetzt versucht, neue Minen in diese Straße von Hormuz, in diese Meerenge einzubringen.
Informationen von unserem Korrespondenten Benjamin Weber. Herzlichen Dank. Und wir wollen das Thema auch noch weiter vertiefen. Daniel Gerlach ist Nahost-Experte und ihn habe ich kurz vor der Sendung gefragt. Mehr als 6 Monate dauert der Krieg jetzt schon an und gerade haben wir von der neuen Eskalation gehört. Hat Sie das jetzt eigentlich überrascht oder war das absehbar?
Es ist absehbar, weil natürlich auch beide Seiten zeigen wollen, dass sie abwehrbereit sind, dass sie angriffsbereit sind und dass sie sich nichts schenken. Wenn eine solche Situation sich verstetigt, dann müssen die Konfliktparteien immer mal wieder daran erinnern, dass es sich hier um eine Kriegssituation handelt. Und wir dürfen auch eine Sache nicht vergessen. Es gibt die politische Dimension des Ganzen, auch die strategische Kommunikation. Aber es gibt natürlich auch die Militärs, die sich gegenseitig genau beobachten, die Aufklärung betreiben und schauen, wer fährt gerade welches Manöver, wer setzt sich wo fest, wer versucht irgendwo militärisches Material hinzubringen. Und dementsprechend erfolgen solche Angriffe ja nicht nur, weil man ein politisches Signal setzen möchte, sondern weil man auch eine militärische Situation ganz konkret hat vor Ort.
Das heißt, Sie wären jetzt auch eher bei der amerikanischen Lesart, dass hier gerade Waffen in Stellung gebracht werden sollte, die dann für die Straße von Hormuz gegebenenfalls wieder Attacken bedeutet hätten?
Das halte ich auf jeden Fall nicht für unwahrscheinlich, ja.
Und wenn Sie sagen, dass es eben auch auf so viel mehr ankommt, wenn jetzt die USA iranische Stellungen angreifen, Iran wieder antwortet, ist das für Sie jetzt noch ja, eine Art kontrollierte Eskalation oder entgleitet da einem auch mal die Dynamik?
Das ist eine kontrollierte Eskalation. Wir haben ja in den letzten Monaten gesehen, wie schnell das geht, dass sich die Konfliktparteien an ein solches Muster gewöhnen. Der große Nachteil für beide Seiten ist übrigens, dass sich Abschreckung irgendwann abnutzt. Das heißt, wenn sie ihr Material benutzt haben und wenn sie gezeigt haben, was sie können und wie weit sie bereit sind zu gehen, dann sind sie irgendwann nicht mehr in der Lage, den Gegner abzuschrecken. Denn Abschreckung existiert ja von der Sorge, dass der Gegner einen Schritt weiter gehen würde. Und die militärischen Möglichkeiten sind weitestgehend ausgereizt. Natürlich haben die Amerikaner die Möglichkeit, jetzt ganz groß zu mobilisieren und eine Bodeninvasion Irans vorzubereiten. Aber das ist angesichts der Erfahrungen mit dem bisherigen Kriegsverlauf völlig utopisch. Und das weiß die iranische Seite. Auf der anderen Seite muss die iranische Seite aber auch damit rechnen, dass die Nachbarn in der Region und natürlich die Amerikaner versuchen, solche Workarounds zu finden. Das heißt, das Hauptdruckmittel, was Iran derzeit hat auf die Weltwirtschaft, nämlich die Straße von Hormuz, zu umgehen. Und deswegen gehe ich davon aus, natürlich kann man diese Situation derzeit lösen, aber es ist auch durchaus vorstellbar, dass wir, wie in anderen Konflikten auch, eine Verstetigung über Jahre erleben, in denen die Konfliktparteien sich an die Situation gewöhnen und versuchen, eben solche Workarounds zu finden und die Straße von Hormuz zu umgehen.
Was will Donald Trump eigentlich in Iran erreichen? Also jetzt doch ein Abkommen? Soll es eine dauerhafte Schwächung des Landes geben oder doch noch eine Ablöse des Regimes? Wo sehen Sie den Schwerpunkt?
Nein, ein Ende des Regimes oder ein Sturz des Regimes ist bei den Amerikanern nach meinem Dafürhalten derzeit nicht auf der Agenda. Und man hat eben auch gesehen, dass das so nicht funktioniert. Also diejenigen, die davor gewarnt haben, vor diesem Ansatz, sind bestätigt worden. Das amerikanische Argument ist immer, wir haben ja jetzt ein anderes Regime als vorher. Wir haben eine Veränderung, wir haben eine Dynamik. Und ich denke, dass der Versuch des Regime Change durch die USA und die israelische Führung zwar gescheitert ist, aber wir haben natürlich trotzdem große Instabilität und große Wandlungsprozesse innerhalb des iranischen Regimes. Also die Spätfolgen dieses drastischen Angriffs, wir dürfen nicht vergessen, da sind mehrere Dutzend von Führungspersönlichkeiten inklusive des Staatsoberhaupts umgebracht worden beim ersten Angriff. Und das wird natürlich langfristig seine Folgen zeitigen. Und die Amerikaner werden immer sagen, naja, wir haben ja einen Wandel erreicht, auch wenn wir nicht die Islamische Republik jetzt damit abgeschafft haben mit diesem Krieg. Das Zynische an dieser ganzen Situation ist, diejenigen, die das Material haben, die Mittel haben, die Macht haben, werden immer Wege finden, darum herum zu bauen. Aber diejenigen, die auf der schwächeren Seite sitzen, die abhängig sind von den Düngerlieferungen, von den Öllieferungen, insbesondere in der dritten Welt, die sind diejenigen, die massiv darunter leiden werden. Wer Geld hat und risikobereit ist und sich Risiken leisten kann, ist immer in der Lage, Alternativen aufzubauen. Aber diejenigen, die eben davon abhängig sind, dass einigermaßen die Preise niedrig sind und die Lieferungen fortbestehen, die haben das ganz große Problem.
Vielleicht noch ein Satz zu Israel. Würden die USA sich also quasi mit Iran einigen, würde man den bisherigen Partner Israel ja dann alleine stehen lassen. Also das wäre dann auch noch eine weitere Ebene, die man einziehen müsste.
Naja, die Voraussetzung wäre natürlich schon, dass Iran von einer aggressiven Rhetorik und einem aggressiven Vorgehen in der Region Abstand nimmt. Schauen Sie, alles, was selbst in diesem selbst merkwürdigen Memorandum of Understanding, also diese Absichtserklärung, die da im Juni unterzeichnet wurde, drinsteht, ist eigentlich einlösbar. Die ganze Verhandlung war zwar relativ stümperhaft und es hat auch niemand nachgearbeitet, wie man dann nachher diese Ergebnisse erzielt, aber alles, was da drin steht, ist theoretisch einlösbar. Die Aufhebung von Sanktionen, die Verwässerung von Uranreserven, also das heißt der Abbau des Atomprogramms, des mutmaßlich militärischen Atomprogramms, die Öffnung der Straße von Hormuz. Das sind alles eigentlich Dinge, die einlösbar sind. Das sind keine Luftschlösser in der Realität, in der Umsetzung ist es schwierig, aber es ist trotzdem möglich. Und ich denke tatsächlich, momentan haben wir die Situation, dass eine bilaterale, also amerikanisch-iranische oder amerikanisch-israelisch-iranische Annäherung nicht möglich ist. Und hier muss eigentlich ein altes Konzept wieder reaktiviert werden, was auch relativ viel im Schwange gerade ist. Und das ist ein regionales Sicherungssystem, ein multilaterales Sicherheitssystem, eine Art Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, wo eben, ohne dass es vorab Vertrauen gibt, die Akteure an einen Tisch kommen und Vertrauen aufbauen. Denn das ist derzeit aus berechtigter Weise zwischen den USA, Israel und Iran nicht vorhanden.
Sagt der Autor und Nahostexperte Daniel Gerlach. Zu einem weiteren Thema. Am Sonnabend feierten rund 3.500 Menschen in der Schweiz beim Aarau-Rave. Die Party war dann eigentlich schon vorbei. Auf dem Gelände waren aber noch rund 100 Leute und dann fielen am frühen Sonntagmorgen plötzlich Schüsse. Eine 22-jährige Italienerin starb, 4 Schweizer und eine Deutsche wurden teilweise schwer verletzt und der oder die mutmaßlichen Täter konnten fliehen. Die Fahndung der Schweizer Polizei lief auf Hochtouren. Patricia Wern arbeitet für das Studio Gen von Baden-Baden aus. Ich habe sie gefragt, in der Nacht zu heute hat die Polizei nun offenbar einen dringend Tatverdächtigen verhaftet, also fast 24 Stunden später. Wo genau hat denn die Polizei zugegriffen? Wer ist da jetzt festgenommen worden?
Die Polizei hat bestätigt, dass ein Tatverdächtiger festgenommen wurde. Allerdings gibt sie nicht viel Preis, was die Informationen dazu angeht. Sie sagt, es ist ein 43-jähriger Schweizer, will aber nicht sagen, wo genau sie den Tatverdächtigen festgenommen hat. Sie sagt auch nicht, was ihm vorgeworfen wird. Und auch der Stand der Ermittlungen, da will sie nicht sagen, wieso jetzt gerade der Schweizer festgenommen wurde. Und es ist auch so, dass wir nachgefragt haben, ob es denn Hintergründe gibt, ein mögliches Motiv. Allerdings möchte sich die Polizei erst übermorgen gegenüber der Öffentlichkeit äußern. Und als Argument bringt sie, alle Informationen werden bis dahin gesammelt und dann sozusagen den Medien und der Öffentlichkeit vorgestellt.
Mhm. Kann man vielleicht nachvollziehen, aber einiges weiß man ja eben doch jetzt auch schon. Also gleich nach dem Angriff, da kam raus, dass der oder die Angreifer ja offenbar mit einem Sturmgewehr auf die Partygäste gefeuert hat. Es sind auch 2 Patronenhülsen gefunden worden. Also geht man von mehreren Tätern aus?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Einerseits hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen und schließt auch aus, dass es einen zweiten Täter gibt. Sie sagt, sie geht zum aktuellen Standpunkt davon aus, dass es ein Einzeltäter gewesen ist. Aber es stimmt, die Polizei hat Patronenhülsen von 2 verschiedenen Kalibern gefunden, eben von einer Pistole und Hülsen auch von einer Langwaffe, also einem Sturmgewehr. Deswegen widerspricht es der These zu sagen, dass es nur ein Täter ist, aber die Polizei bleibt dabei, sie geht von einem Einzeltäter aus.
Und kann man sonst schon was ableiten? Also wieso dieses Techno-Festival, dieser Rave? Kannten sich vielleicht die Verletzten untereinander?
Auch dazu gibt es keine gesicherte Antwort. Die Polizei sagt aber, dass die Opfer sich untereinander nicht kannten und auch nichts miteinander zu tun hatten. Dennoch sagt die Polizei, es ist noch nicht gesichert, was der Hintergrund der Tat ist. Es kann ein möglicher Anschlag gewesen sein, ein möglicher Amoklauf oder eine Abrechnung im kriminellen Milieu. Das alles muss dann auf diesem Rave passiert sein, auf diesem Festival. Aber warum gerade dort, warum gerade zu diesem Zeitpunkt? Vor allem war der Rave ja da auch schon zu Ende, seit circa einer halben Stunde. Viele Teilnehmer sind auch schon gegangen, haben das Gelände verlassen und erst dann sind die Schüsse gefallen. Also es gibt nach wie vor sehr viele offene Fragen.
Und gerade haben wir ja schon über die Opfer gesprochen. Zunächst hieß es, dass es sehr schwere Verletzungen gibt. Was weiß man denn über die Verletzten?
Ich habe heute selber angerufen bei der Kantonspolizei, um zu fragen, was sie über die Verletzten wissen. Wir wissen ja gesichert, dass es eine Deutsche ist, die unter den Verletzten ist, eine Frau. Die anderen vier Verletzten sind Männer. Alle wurden gestern in ein Schweizer Krankenhaus eingeliefert. Die einen sind schwer verletzt, die anderen weniger schwer, also haben leichte Verletzungen. Aber die Kantonspolizei möchte nichts dazu sagen zum Gesundheitszustand, zum aktuellen, weder von der Deutschen noch von den anderen Vieren. Ich habe auch nachgefragt, ob Sie mir sagen können, aus welchem Bundesland die Frau ist oder aus welcher Stadt. Aber auch dazu dürfen Sie sich leider nicht äußern.
Sagt Patricia Wern. Alle weiteren Informationen dann also Mittwochmittag von der Schweizer Polizei. Wir haben inzwischen gehört von der deutschen Presseagentur, alle Verletzten seien außer Lebensgefahr. Das soll eine Polizeisprecherin bestätigt haben. Am vergangenen Mittwoch hat eine große Sturzflut im Himalaya-Gebirge für Schäden gesorgt. Noch immer werden viele Menschen in den Schlammmassen vermisst. Andere haben nicht nur Häuser verloren, sondern auch ihre Felder, die Ernte, die Lebensgrundlage. Für viele Menschen im Katastrophengebiet stellt sich nicht nur die Frage, wohin kann ich zurückkehren, sondern im wahrsten Sinne fehlt dem Land Energie. 6 wichtige Wasserkraftwerke sind zerstört und damit auch ein großer Anteil der nationalen Stromkapazität. Lena Bodewein berichtet.
Noch immer werden tausende Menschen vermisst. Ihre Angehörigen warten stündlich auf Nachrichten. Doch die sind in vielen Fällen traurig. Uni Krishnan von der Hilfsorganisation Plan International beschreibt die Szenen, die sich dort abspielen, wo die Helikopter landen, die aus den abgeschnittenen Bergregionen zurückkehren.
It's also quite heartbreaking to watch when the helicopters come back.
Es ist herzzerreißend mit anzusehen, wenn die Hubschrauber zurückkehren. Für die Familien, die auf ihre Angehörigen gewartet haben, ist es ein Wechselbad der Gefühle. Wir haben dort viele Menschen gesehen, die schon seit dem allerersten Tag gewartet haben. Diese Hubschrauber bringen sowohl Hoffnung als auch Verzweiflung mit sich, denn einige wissen, dass sie wieder mit ihren Familienangehörigen vereint werden, während andere wissen, dass ihre Liebsten nicht lebend zurückkehren. Sie sind also nur dort, um Leichensäcke in Empfang zu nehmen.
Für viele Bewohner der Region ist es das zweite Mal, dass ihr Leben erschüttert wird.
Die Bewohner meines Dorfes hatten schon das Erdbeben von 2015 überlebt. Vor etwa 10 Jahren waren wir aus unserer früheren Heimat vertrieben worden und hatten uns hier niedergelassen. Jetzt sind wir erneut vertrieben worden und wir haben keine Ahnung, wohin wir als nächstes gehen sollen.
So erzählt es Ajay Tamang, der seine Frau und viele andere Angehörige verloren hat. Andere erzählen, dass sie damals, nach den katastrophalen Beben von 2015 mit 9000 Toten, auch aus Angst woanders hingezogen sind. Dorthin, wo sie sich sicher vor einem neuen Beben fühlten. Und dort hat sie jetzt die Flut erwischt. Weggespülte Brücken trennen ganze Regionen ab. Sie sind nach wie vor nur aus der Luft zu erreichen. Die Hauptroute, die Nepal mit dem chinesisch verwalteten Tibet verbindet, wurde Berichten zufolge vollständig zerstört. Damit ist ein Handelskorridor mit China für eine ganze Zeit verloren. Und die Katastrophe hat auch das Kraftzentrum eines Landes getroffen. In dieser Region Nepals sind wichtige Solar- und Wasserkraftwerke beschädigt, bereits laufende oder Projekte im Bau. Die Übertragungsinfrastruktur ist ebenfalls vernichtet. Ein Wirtschaftszweig verloren. Und nicht nur das, erklärt Uni Krishnan von Plan International.
Wenn es einen Zeitpunkt gibt, an dem Strom und damit vor allem Beleuchtung besonders dringend benötigt wird, dann ist es genau dann, wenn Katastrophen eintreten und Menschen als Vertriebene leben müssen. Da kann ich gar nicht genug betonen, wie wichtig eine zuverlässige Stromversorgung und sichere Unterkünfte sind. Es geht darum, die Orte, an denen sich Kinder, Mädchen und Frauen aufhalten, durch gute Beleuchtung und Ähnliches sicherer zu machen.
Wie häufig nach Katastrophen dieser Art sind Kinder am meisten gefährdet. Viele befinden sich in einem Schockzustand, haben ihre Eltern verloren, wissen nicht, wo sie weiterleben werden. Und gerade Mädchen sind dann Risiken aller Art ausgesetzt und besonders angreifbar. Ihre Gegenwart sieht womöglich dunkel aus. Aber Hilfsorganisationen und Freiwillige in Nepal setzen alles daran, dass ihre Zukunft heller wird.
Ein Bericht von unserer Korrespondentin Lena Bodewein. Und als letztes Thema schauen wir noch zurück nach Deutschland, vor allem Norddeutschland. Seit vergangener Woche hat es insgesamt 9 außerordentliche Betriebsversammlungen an Standorten von VW gegeben. Es ging und geht ja um nicht weniger als die Zukunft des Konzerns, zu dem ja auch Porsche und Audi gehören. VW ist einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. 9-mal Proteste, 9-mal große Erwartungen und 9-mal wenig Antworten. Ende dieser Woche tagt dann der Volkswagen-Aufsichtsrat und dort wollen Führungsriege, aber auch Arbeitnehmerseite und das Land Niedersachsen als Anteilseigner ihre Zukunftskonzepte vorstellen. Aus Hannover berichtet Oliver Jürgens.
Auch heute gab es noch einmal Trillerpfeifen und Unmut, diesmal am Standort von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover. Einem der Werke, das laut Vorstand auf der Kippe steht. Viel erwartet wurde heute nicht mehr von der Konzernspitze.
Also unsere Hoffnung ist, dass wir die Zusage kriegen, dass wir hier weiterhin Fahrzeuge bauen können.
Heute werden wir wahrscheinlich auch wieder nichts erfahren, weil es wird nie was gesagt.
Es ist auf jeden Fall enttäuschend, weil ich sag mal, das sind hochbezahlte Manager, deren Aufgabe ist es eben Zukunftsperspektiven zu schaffen und sich eben im Markt zu behaupten. Wir sind hier die ausführende Hand.
Und die wünscht sich klare Worte, klare Perspektiven. Doch die blieb der Vorstand schuldig. Stattdessen gab es wieder die übliche Zustandsbeschreibung. Finanzvorstand Arno Antlitz sprach von großen Kostenunterschieden zu anderen europäischen Werken. Auch für Hannover gäbe es deshalb aktuell keine Perspektive über 2030 hinaus. Für den Betriebsratsvorsitzenden in Hannover, Stavros Christidis, inakzeptabel.
Und wir haben darauf geworben, dass wir als Nutzfahrzeuge, das ist ja das Zentrum der Nutzfahrzeuge hier in Hannover, ein Segment beliefern, was in Zukunft noch weit wichtiger sein wird. Und man muss uns einfach das zustehen, was in den Verträgen steht, und zwar nicht mehr und nicht weniger, als den Transporter nach 31 wieder in seine Heimat zurückzubringen.
Ob es jedoch zu einer Rückkehr des VW-Transporters nach Hannover kommen wird, ist äußerst fraglich. Erst in 6 bis 12 Monaten will VW-Konzernchef Blume sagen, was aus den VW-Werken werden soll. Solange werden die Volkswagen-Beschäftigten in Unsicherheit über ihre Arbeitsplätze leben müssen. Nicht nur in Hannover und in anderen von einer möglichen Schließung betroffenen Standorte in Emden, Zwickau und Neckarsulm. Selbst in Wolfsburg war die Angst nach der ersten Betriebsversammlung hörbar.
Ja, immer noch unsicher. Immer noch genauso wie die letzten Wochen. Wird sich jetzt erstmal nichts ändern.
Ich bin auch selbst 20 Jahre an Bord. Meine ganze Familie hat da gearbeitet, von Großeltern, Onkel. Es ist sehr traurig.
Gleichzeitig vermitteln Betriebsräte und die IG Metall Kampfbereitschaft. Der IG Metall Bezirkschef für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger, erwartet vom Vorstand klare Entscheidungen zum Wohl des Unternehmens.
Also man kann ja wohl erwarten, dass es einen konkreten Plan gibt, wie man dieses Unternehmen, wie man die Standorte und damit auch die vielen Beschäftigten, die dieses Unternehmen groß gemacht haben und im Moment auch dafür sorgen, dass hier immer noch Gewinne gemacht werden, wie man diese Beschäftigten mit in die Zukunft nimmt.
Dabei gibt die VW-Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo den Kurs und die rote Linie vor.
Meine Linie ist klar. Wir schließen betriebsbedingte Kündigungen definitiv aus. Wir haben eine Beschäftigungssicherung erkämpft und wir werden natürlich auch in Zukunft darum kämpfen, dass Veränderungen sozialverträglich stattfinden.
Ministerpräsident Olaf Lies scheint im Konflikt zwischen Unternehmen und Belegschaft die Rolle des Vermittlers zu übernehmen. Auch er schließt Werksschließungen weiter aus, spricht gleichzeitig aber nur noch vom Erhalt von Industriearbeitsplätzen.
Dass wir zu Lösungen kommen, die Perspektiven für die Kolleginnen und Kollegen öffnen, die sicherstellen, dass Automobilproduktion in Niedersachsen, in Deutschland möglich ist, aber nicht im Gegeneinander, sondern im Miteinander.
Am Freitag tagt der Volkswagen-Aufsichtsrat. Dort wollen auch die Arbeitnehmer und der Volkswagen-Anteilseigner, das Land Niedersachsen, eigene Rettungskonzepte vorlegen. Wie so etwas aussehen könnte, zeigt sich am Werk in Osnabrück. Kommenden Montag soll für das Werk eine Absichtserklärung zwischen dem Land, Volkswagen und einem israelischen Rüstungskonzern unterzeichnet werden. Der Staatskonzern aus Israel möchte in Osnabrück Teile für den Raketenabwehrschirm Iron Dome bauen. In Osnabrück soll im kommenden Jahr die Autoproduktion auslaufen.
Aus Hannover berichtete Oliver Jürgens. Am Freitag also Volkswagen sicher wieder, auch in unseren Themen des Tages. Das war die heutige Ausgabe für den 31. August. Auch morgen, 1. September, gibt es eine neue Themen des Tages-Ausgabe. Kurz nach 17 Uhr, zu finden übrigens auch in der ARD Sounds App.